wollen ein Schriftwort hören, und zwar aus dem Psalmen, Psalm 119, da lese ich die Verse 33 bis 38 und anschließend noch aus Kolosser einige Verse. Da heißt es: Herr, zeige mir, was deine Ordnungen für uns bedeuten. Ich will sie beachten, solange ich lebe. Gib mir Einsicht, damit ich mich an dein Gesetz halte und es entschieden befolge. Hilf mir, deine Gebote zu erfüllen, denn sie bereiten mir Freude. Gib mir Liebe zu deinem Wort und lass nicht zu, dass ich habgierig werde. Ich will mich nicht mit dem abgeben, was sinnlos und wertlos ist. Hilf mir dabei und schenke mir Freude, deinen Willen zu tun. Herr, löse deine Zusagen ein, sie gelten mir und allen, die dich achten und ehren. Dann aus Kolosser 1, Vers 9 bis 11. Seitdem haben wir nicht aufgehört, für euch zu beten und Gott darum zu bitten, dass ihr seinen Willen erkennt und sein Geist euch mit Weisheit und Einsicht erfüllt. Dann nämlich könnt ihr so leben, wie es Gott gefällt, und viel Gutes tun. Ihr sollt ihn immer besser kennenlernen und seine göttliche Kraft erfahren, damit ihr geduldig und ausdauernd euren Weg gehen könnt. Bis dahin Gottes Wort.
Du willst ihn leiten und ihm wahres Leben geben. Also Gott möchte uns leiten, Gott möchte uns führen. Und wir haben schon Verschiedenes jetzt gehört im Gottesdienst, auch schon Lieder gesungen, wo ganz klar rausgekommen ist, wie funktioniert das eigentlich mit irgendwie Fragen im Leben. Gott wird uns leiten, wir können ihm vertrauen, das waren verschiedene Sachen, und im Grunde genommen habe ich jetzt dem eigentlich gar nicht mehr viel hinzuzufügen. Jetzt könnte ich einfach sagen, ich klappe jetzt das Buch zu, wir singen einfach nochmal ein paar Lieder miteinander und dann ist es doch gut. Vielleicht habe ich doch noch den einen oder anderen Gedanken, den ich dem hinzufügen könnte. Mal schauen. Die Suche nach Weisheit. Oder wie finde ich Antworten auf richtige oder auf richtig schwierige Fragen? Das hat überhaupt nichts zu bedeuten, dass ich das ausziehe. Das ist. Liebe Gemeinde, liebe Gäste, zu dieser Thematik heute möchte ich Thema Weisheit reden und speziell jetzt darüber sprechen, was für Möglichkeiten gibt es, Antworten auf schwierige Fragen zu finden. Ein Wort vorweg. Ich habe jetzt nicht das Ei des Kolumbus gefunden, als ich da drüber nachgedacht habe, gebetet habe und vorbereitet habe. Aber vielleicht wird es helfen, dem einen oder anderen, auch im Anschluss an den Gottesdienst, wenn er vielleicht in bestimmten Fragestellungen steckt, dann sich wieder dran zu erinnern, was in der Predigt war. Und vielleicht kann es eine Hilfestellung sein. Aber Probleme werden nicht ausbleiben, das verspreche ich jetzt schon mal. Das ist auf jeden Fall sicher. Ein weiteres Wort zuvor, wenn es darum geht, um schwierige Fragen. Ich werde heute jetzt nicht über solche Beantwortung von Fragen sprechen, die sich eigentlich selbstverständlich irgendwie lösen lassen. Also es gibt viele Fragen, vor allen Dingen Christen, die schon viel im Gottesdienst waren, die schon viel Seminare besucht haben, viel Lehre bekommen haben, über bestimmte Themenstellungen. Und da ist im Grunde genommen eigentlich die Antwort klar. Also da stellt man sich dann höchstens theoretisch nochmal die Frage, oder ich weiß nicht, da gibt es so Sachen wie Umgang mit der Steuererklärung oder der große Bereich, wie gehe ich mit Lügen im Leben um? Welche Internetseiten besuche ich? Welche Filme gucke ich an? Welche Bücher lese ich? Thema Sex vor der Ehe. Situationen vielleicht, in denen ich geschwiegen habe, wo ich besser geredet hätte. Das sind alles jetzt so scheinbar schwierige Fragen, aber eigentlich wissen wir darauf, wenn wir wirklich so ehrlich in uns reinhören, doch die Antworten. Also ich möchte jetzt nicht über diese Fragen sprechen, sondern wirklich diese Fragen, die nicht so einfach zu beantworten sind. Weisheit in schwierigen Fragestellungen finden. Und dazu habe ich jetzt erstmal ein Bild mitgebracht von Gary Larson, ein Cartoon. Ich darf es nochmal vorlesen. Die Frau guckt an ein Bestimmungsbuch hinein, dem Mann hängt so eine Schlange an der Nase und dann liest die Frau vor, diese äußerst gefährliche Viper, auffällige Farbgebung, hat seltsame Gewohnheit, sich bei Menschen an der Nase festzubeißen. Schau mal, Murray, Da ist auch ein Bild. Also hier kommt, glaube ich, jede Hilfe zu spät für diesen Mann. Also da ist zwar eine schwierige Frage, eine schwierige Situation gewesen, aber im Grunde genommen der Ratschlag viel zu spät. Hier hätte man früher schon mit Denken anfangen müssen bei dieser Frage. Und manchmal ist so die Spanne zwischen dem, was richtig und was falsch ist, sehr klein. Und falsch und richtig liegen sehr dicht beieinander. So ein Beispiel, ich beschäftige mich ja schon seit längerer Zeit mit dem Thema Pflanzen und da speziell essbare Pflanzen oder auch giftige Pflanzen. Und da gibt es ein bekanntes Bestimmungsproblem, kennen Sie vielleicht auch, das nächste Bild bitte. Hätten Sie es gewusst, was ist der Knollenblätterpilz und was ist der Wiesenchampignon? Sieht alles irgendwie ziemlich gleich aus, sieht alles ähnlich aus. Keine Ahnung. Gut, ich sag's jetzt. Das untere Bild, das ist der Wiesenchampignon und die beiden oberen Bilder, das ist der Knollenblätterpilz. Sehr giftig, wenn man zu viel davon isst, sogar tödlich giftig. Der Wiesenchampignon schmeckt sehr gut, gut verträglich. Aber ganz schwierig da so herauszufinden, was ist jetzt richtig und was ist jetzt falsch. Was ist gut und was ist schlecht. Ein weiteres Bild, das ist weniger bekannt jetzt im Vergleich. Und zwar bei den Doldenblütlern ist es so, findet man viel auf den Wiesen, gibt es ganz viele verschiedene Arten von Doldenblütlern. Auf der linken Seite sehen wir einen ganz giftigen, das ist der Wasserschierling. Auf der rechten Seite ist ein Wiesenkerbel. Es sieht auf den ersten Blick sehr ähnlich, um nicht zu sagen gleich aus. Man muss wirklich ins Detail gehen, um die Unterschiede festzustellen. Das eine ist gesundheitlich extrem verträglich mit Vitamin C und Carotin und was weiß ich alles, also richtig gesund. Man kann ihn kochen und als Spargel die Stängel nehmen und. Und bei dem Wasserschierling extrem giftig, davon zu viel genossen, führt das dann zur Lähmung des gesamten Atemapparats. Geschichtskenner wissen vielleicht, Sokrates, der musste so einen Schierlingsbecher austrinken. Also das war dann schon so eine richtige Menge, voll mit diesem Schierlingszeug, also der ausgepresste Saft. Und daran ist er dann gestorben. Also auch hier so falsch und richtig sind gar nicht so leicht auseinanderzuhalten. Ganz schön schwierig. Und vielleicht denkt ihr jetzt, naja gut, also für mich ist das jetzt gar nicht so ein wichtiges Thema. Ich lasse das Grünzeug einfach stehen. Da mache ich ja überhaupt keinen Fehler, kann man nichts falsch machen. Mag ja auch sein. Also so für Otto Normalverbraucher ist das jetzt vielleicht nicht ganz so prickelnd hier, so diese Thematik. Für diejenigen Leute, die sich jetzt in einer Survival-Situation befinden, also die irgendwo in der Pampa verschollen sind und nicht gerade hier im Südschwarzwald, für die kann es sogar existenziell notwendig sein, wirklich diese Sachen unterscheiden zu können. Und da ist jetzt Anfang des Jahres ein Film rausgekommen, Into the Wild. Vielleicht hat den der ein oder andere auch gesehen. Beruht auf einer wahren Begebenheit. Chris McCandless, das ist hier oben links, das ist ein Originalfoto von ihm und rechts das Filmplakat. Das war so gewesen, ein Junge, also ich zähle nicht die ganze Geschichte, aber es endet das Ganze in Alaska, er geht alleine in die Wildnis, in die Pampa, meint alles zu wissen, ist schlecht ausgerüstet, hat, um sich ernähren zu können, schon auch ein Gewehr dabei, aber letztlich schafft er es nicht, wirklich sinnvoll auch Wild zu erjagen. Da ist einfach zu wenig und dann bleibt ihm nur noch sein Bestimmungsbuch, was er dabei hatte, sein Pflanzenbestimmungsbuch und versucht halt anhand dieses Bestimmungsbuches sich durchzuschlagen. Und obwohl Buch hat er einen verhängnisvollen Fehler begangen. Er hat zwei verschiedene Kartoffelsorten nicht richtig auseinanderhalten können. Er hat praktisch das Falsche für das Richtige gehalten, hat sich davon ernährt und als er den Irrtum bemerkt hat, war es dann zu spät und er ist wirklich dort in der Wildnis gestorben. Ganz tragisch, aber auch hier so dieses Falsch und Richtig liegen ganz dicht beieinander. Und es ist nicht so leicht, das immer halt herauszufinden, was ist da der richtige Weg. Und vielleicht ist jetzt auch dieses Beispiel nicht so sonderlich lebensnah. Aber es gibt so vielleicht andere Beispiele, wo das vielleicht deutlicher wird. Nehmen wir jetzt mal so ganz bodenständig das Thema Altersvorsorge. Ja, was soll man machen? Da wird dann viel geraten und die einen sagen, mach doch Riester und die anderen sagen, ach, das ist doch viel zu gering verzinst und. Ich möchte das jetzt nicht weiter ausbreiten, aber es ist nur so ein Beispiel dafür, es ist gar nicht so einfach, wirklich da eine gute Entscheidung zu treffen. Und das Risiko ist auch wirklich nicht wenig, dass man irgendwie Geld in irgendwelche schwarzen Löcher versenkt. Angenommen, ihr hättet jetzt bei Lehman Brothers eine Anleihe auf dieses Bankhaus genommen. Wäre schwierig gewesen, gell, das Geld wieder zurückzukriegen. Oder jetzt uns beschäftigt gerade, uns als Familie, Ute und Benedikt und Kindergarten. Der wird jetzt 3 Jahre alt, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ja, welchen Kindergarten? Kann man nicht einfach sagen, ja, das ist doch ganz klar, das ist richtig, das ist falsch, sondern das sind wirklich so Fragestellungen. Oder wenn man das noch weiter ausdehnt, jetzt, was ist der richtige Partner für mein Leben? Wie finde ich richtige Freunde, die richtige Freundin, mit der ich Dinge teilen kann? Welche Schule soll mein Kind besuchen? Wie verhalte ich mich richtig bei der Stellensuche? Wie ist es mit Entscheidungen bei der Arbeit? Wie ist es bei Fragen in Beziehungsthematik, in der Ehe? Oder auch hier auf uns, welche Gemeinde soll ich denn besuchen? Wo soll ich mich denn hier einbringen? Wie gehe ich am besten mit meiner Zeit um? Also viele, viele Fragen, da könnt ihr noch viele andere dazu addieren. Wir brauchen auf jeden Fall ständig Weisheit im Leben, um das für uns Richtige zu erkennen und zu tun. Und was ist jetzt so eine Standardmethode, praktisch da zur Weisheit und zur Erkenntnis zu kommen? Ganz einfach Verstand. Einfach den Verstand gebrauchen. Also Gott schuf uns als ein echtes Gegenüber mit Verstand und freiem Willen erstmal. Ein Gegenüber, welches nicht nur so triebgesteuert durchs Leben sumpft, sondern das also in der Lage ist, als Wesen auch zu denken, zu handeln, in die Zukunft zu planen, eigene Taten auch zu überdenken und daraus Schlussfolgerungen wieder in die Zukunft zu ziehen. Gott hat uns unseren Verstand gegeben, auch zu benutzen. Natürlich auch dann den Mund zum Reden und zum Zuhören. Also nicht nur Verstand, und das ist dann vielleicht manchmal eher für Männer dann auch interessant, das ist so ein schwieriges Thema, so mit Reden und Zuhören dann in der Partnerschaft. Aber so Gott hat uns diese Dinge zur Verfügung gestellt, erstmal, um sie auch zu verwenden. Und allein schon jetzt mit diesem Verstand, der allen Menschen mitgegeben ist, können wir wichtige Fragen eigenständig angehen und beurteilen. Nehme ich nochmal das Beispiel der Pflanzen. Also wie mache ich das so bei den Pflanzen, wenn ich mich jetzt damit so beschäftige? Also ich habe viele Bestimmungsbücher zu Hause. Gibt da so einiges auf dem Markt, das ist ein Beispiel. Ich kann also Fachliteratur zu Rate ziehen. Nicht erst, wenn es zu spät ist, so wie vorhin in dem Cartoon. Dann liest man erst, wenn praktisch die Schlange schon zugebissen hat. Dann kann man sich vorher kundig machen, wie verhalte ich mich im Dschungel, bevor ich da irgendwo rumrenne und dann irgendwie mich von der Schlange beißen lasse. Also ich kann mich kundig machen, fachkundig. Und das kostet natürlich Mühe, das kostet Zeit. Doch damit komme ich eigentlich schon ziemlich weit, wenn ich einfach mal Fachliteratur auch zu Rate ziehe in bestimmten Fragen. Doch jetzt nur nach Büchern zu gehen, gerade bei heiklen Fragestellungen, auch jetzt bei Pflanzen, das ist selbst mir ein bisschen zu kritisch, dann lasse ich es auch lieber sein, als jetzt da nur nach einem Buch mich irgendwie da zu bestimmen. Okay, das war das eine. Dann habe ich aber auch, um da bei den Pflanzen weiterzukommen, eine zweite verstandesmäßige Methode angewandt. Ich habe einen Kurs gemacht im Sommer zum Wildnisführer. Und da kam das unter anderem auch vor. Da war ein guter Lehrer gewesen, der hat sehr viel Erfahrung mit Pflanzen, hat uns da rumgeführt, gezeigt, was ist gut, was ist schlecht, was kann man essen. Und schlussendlich haben wir selbst dann das Zeug sammeln müssen, haben uns dann Salat rausgemacht und mussten es auch essen. Wir haben überlebt. Also, das ist auch eine Möglichkeit, so wie ich das gemacht habe, man geht mal auf ein Seminar, auf eine Schulung. Dann rede ich aber auch mit Leuten über diese Thematik, auch mit anderen Leuten. Tausche mich aus, sehe mir vielleicht auch mal einen Film an. Gehe ins Internet und versuche halt so viel wie möglich rauszufinden über die Thematik, dass ich mir da auch ein klares Bild machen kann. Und dann bin ich letztlich auch ständig dabei, das Gelernte und Gelesene auszuprobieren. Ist auch ein wichtiges Thema. Wie kann ich mit so Fragen umgehen, die sich mir stellen? Dinge auch, das, was ich erstmal gelernt und gelesen habe, auch umzusetzen. Und bei mir heißt es auch Spaziergängen, versuche ich dann Pflanzen zu bestimmen, beiß in verschiedenes Grünes mal rein und guck mal, wie es mir bekommt. Ich mache also praktische Erfahrungen. und erweitere so ebenfalls mein Wissen und verbessere meine Urteilsfähigkeit. Ich beginne in dem Thema zu leben. Das waren jetzt so verschiedene Möglichkeiten, wie man sich rein verstandesmäßig mit dem, was uns Gott einfach so auf den Weg mitgegeben hat, auch mal mit verschiedenen Fragen beschäftigen kann. Also wenn jetzt einer sagt, ach, das ist mir irgendwie alles zu viel, das kann ich ja überhaupt nicht so verstehen mit dem Thema, da habe ich Probleme. Nehmen wir das Thema Altersvorsorge, ach, das ist doch alles viel zu kompliziert. Ich lasse es einfach mal sein, darüber nachzudenken. Und dann zu diesem sehr vertrauten Satz, also kenne ich auch und ich bin da auch so etwas mühsam mit diesem Thema, da gibt es dann auch noch eine sehr fromme Variante, sehr fromm klingende Variante, die heißt dann, ich beschäftige mich nicht mit dieser Sache, weil Gott mich einmal versorgen wird. Ich brauche das doch nicht. Gut, das mit Gottes Versorgung stimmt ja auch. Und da gibt es auch nichts zu relativieren, Gott versorgt uns. Und wenn es im Alter einmal nicht mehr reichen sollte, dann versorgt er mich doch auch, oder? Und dann könnte ich ergänzen, ja, durch wen versorgt er mich dann? Durch die Leute, die rechtzeitig vorgesorgt haben und dann das Geld haben, praktisch für andere wiederum sich zu kümmern. Also so ist es alles nicht so ganz so einfach, ja, mit der Frage, was ist jetzt richtig, was ist jetzt falsch? Oder was ich auch so schon gehört habe, ach, in meiner Ehe, da klappt es doch schon lange nicht mehr, wir haben uns doch auseinandergelebt. Da haben wir doch gar keine Hoffnung mehr. Auch hier gibt es ganz viele Möglichkeiten, auch in einem Spätstadium, Rat von Fachleuten zu suchen, ein Seminar zu Ehe- und Beziehungsfragen zu besuchen, gute Hilfestellung zu bekommen und die Ehe auch wieder neu zu beleben. Oder Bereich Erziehung, ach, mein Kind ist doch so anstrengend und ich weiß gar nicht mehr, wie ich mit ihm zurechtkommen kann. Aber auch hier gibt es genügend Literatur, hier gibt es genügend Seminare, hier gibt es Schulung, hier gibt es Leute, die ich fragen kann. Oder auch, ich weiß doch gar nicht, was ich wirklich richtig kann. Wie soll ich denn meinen Beruf lernen? Wie soll ich überhaupt einen Beruf raussuchen? Was soll ich denn studieren? Auch hier gibt es Gabenseminare, es gibt Berufsfindungskurse, Ausbildungsbörsen und vieles mehr, um Hilfestellung zu bekommen. Und fast alle Seminare und Schulungen gibt es heutzutage auch mit einem christlichen Hintergrund, dass ein Christ das christlich fundiert auch durchführt und so, dass man da auch mit gutem Gewissen einfach da zu den verschiedensten Dingen gehen kann oder auch solche Hilfestellungen in Anspruch nimmt. Was sagt jetzt Gott zu dem Ganzen? Brauchen wir ihn jetzt vielleicht gar nicht mehr? Also wenn wir mit unserem Verstand doch eigentlich ziemlich weit kommen. Ein wichtiges Buch in der Bibel ist das Buch der Sprüche. Wir lesen in der Regel nicht ganz so häufig da drin. Meistens haben wir so einen Schwerpunkt auf dem Neuen Testament oder auf dem Alten Testament sind das dann eher so Geschichten über Mose oder Josua oder vielleicht auch mal verschiedene Propheten. Aber auch das Buch der Sprüche befindet sich in der Bibel. Und das wird dem weisen König Salomo zugeschrieben, das, was da drin steht. Und das stellt so gewissermaßen die Quintessenz seines Lebens dar. Dazu, was man zum Thema Weisheit und Verstand sagen kann. Und es ist so bedeutsam und so wichtig gewesen, dass jetzt das, was Salomo damals geschrieben hat, nicht in irgendeiner Jerusalemer Bibliothek dann verstaubte und vergessen wurde, sondern dass es über Generationen überliefert wurde und so, dass es auch heute noch als ein ganz wichtiger Bestandteil in unserem biblischen Kanon enthalten ist, als Wort Gottes. Und in Sprüche 3, Vers 5 und 6 steht, verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand, sondern gedenke an ihn in allen deinen Wegen, so wird er dich recht führen. Verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand, sondern gedenke an ihn in allen deinen Wegen, so wird er dich recht führen. Heißt das nun jetzt auch wieder, dass ich als Christ irgendwie, wie man so schön sagt, meinen Verstand an der Gemeindegarderobe abgeben muss? Sind Vertrauen auf Gott und Handeln nach verstandesmäßigen Kriterien ein Widerspruch? Das ist jetzt die Luther-Übersetzung gewesen. Man könnte meinen, dass dem so wäre. Zweimal steht hier verlassen. Verlasse dich auf Gott und verlasse dich nicht auf deinen Verstand. Doch stehen hier jetzt im hebräischen Urtext auch zwei verschiedene Verben für das Gleiche. Da steht ein Wort, das nennt sich halt Batach, das steht bei Gott, und Sha'an, das ist bei Verstand. Und Batach meint sein Vertrauen auf jemanden setzen und gibt auch ein Substantiv dazu, Betach, das ist dann die Sicherheit. Also Vertrauen und Sicherheit gehören hier ganz eng zusammen. Das, worauf ich vertrauen kann, das gibt mir letztlich Sicherheit auch in meinem Leben. Und das andere Wort, Sha'an, das wird eher im Zusammenhang mit sich auf etwas stützen übersetzt. Zum Beispiel der Herr, der sich auf den Diener stützt. Und Batach, das ist dann mit Blickrichtung eher oben, zumindest in diesem Vers jetzt, wenn es heißt auf Gott bezogen, vertraue auf Gott, da geht die Blickrichtung nach oben. Und Sha'an, das ist eher etwas, was so Richtung Boden geht. Und ich möchte jetzt nicht allzu viel hineindeuten so in diesen Gegensatz, doch klar ist, wir sollen ganz Gott in allen seinen Wegen vertrauen und uns nicht auf unseren Verstand stützen. Also nochmals, scheint ja immer noch ein Widerspruch zu sein, irgendwie so Verstand oder Glaube. Und wie ist das jetzt mit dem Stützen? Ich habe hier jetzt mal so einen Krückenersatz. Also wenn ich mich jetzt auf etwas stütze, so, und dann, oder merkt, oh, das ist schon schwierig, gell? Da irgendwie, das sinkt ja sogar richtig ein. Mal gucken, kriege ich das noch stabiler? Ah, so halbwegs. Es sinkt immer noch. Aber ihr merkt, also richtig, wenn ich mich auf etwas stütze, dann mache ich mich da voll von abhängig von der Geschichte. Ich stütze mich dann auf etwas, wenn ich ja meine, ich habe sonst nichts, woran ich mich festhalten kann, worauf ich mich stützen kann. Ich mache mein Leben davon abhängig und gehe so durchs Leben und dann kann es auch sein, tolle Stütze. Ja? Aber das ist so diese Sache mit sich auf etwas stützen. Also wenn ich mich so auf meinen Verstand stütze, dass er mein Ein und Alles wird, dann laufen die Dinge in die falsche Richtung. So viel mal zum Thema Verstand. Dann vertraue ich letztlich nicht Gott, sondern vertraue dieser Krücke, diesem Verstand letztlich mehr zu als Gott. Und ich kenne Menschen, die sich nur auf ihren Verstand stützen. Die meinen, das mit Gott, das brauche ich doch gar nicht. Ich habe sogar dann Bekannten, alten Schulkameraden, der ist bekennender Atheist. Also sowas gibt es wirklich. Da gibt es so eine Vereinigung, ja, irgendwie einen atheistischen Verein Deutschland. Und der ist so wirklich mein Verstand. Ja, darauf stütze ich mich. Aber als Christen haben wir einen echten Mehrwert im Leben. Wenn wir uns Gott anvertrauen, so dürfen wir wissen, dass er uns gut führen wird. So steht's in der Bibel. Und ich nenne das Ganze jetzt so die Methode Vernunft plus. Also nicht, dass wir da einen Gegensatz haben, Vernunft und Glaube oder Vertrauen, sondern ich nenne das mal Vernunft plus. Und ganz bewusst, machst du weiter so ein bisschen am Beamer immer wieder mal? Ja, nur Mut. Ja. Okay. Ja, halt, das ist ein bisschen schnell hier. Ja, okay, danke. Also, Verstand plus und ganz bewusst dann auch hinten so ein kleines Plus, kann man auch wie so ein Kreuz dann auch sehen, einfach so als Gedankenstütze. Die gottgegebene Vernunft ist erstmal gut und sich darauf allein zu stützen, ist aber zu kurz gegriffen. Und der wirklich Weise, wie es die Bibel ebenfalls im Sprüchebuch sagt, ist der, der mit Gott aus ganzem Herzen rechnet, ihn achtet und in sein Leben und seine Entscheidungen mit einbezieht. Und wie kann das jetzt ganz praktisch aussehen? Ich fange erstmal an, mit ihm zu reden, also zu beten und ihm zuzutrauen, dass er Antworten und einen guten Plan für mein Leben hat. Und da kann ich mich auch drauf verlassen. Gott sagt im Psalm 32 zum Beispiel, ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, den du gehen sollst. Ich will dich mit meinen Augen leiten. Gott möchte es tun, er möchte mir einen guten Weg zeigen. Bei Jesus können wir das auch sehen oder bei anderen in der Bibel, Paulus oder große Glaubenshelden. Es ist wirklich das Gebet, was Leute dazu gebracht hat, Dinge zu erkennen, Dinge durchzustehen, Weisheit zu bekommen, auch in wichtigen Entscheidungsfragen. Und wie kann ich jetzt also beten? Ich sage jetzt nicht genau, welche Worte, aber es gibt eine Möglichkeit, in die Zukunft hinein zu beten. Also wenn mir Dinge völlig unklar sind und ich weiß nicht, was der Morgen bringt oder in einem halben Jahr oder irgendwelche Schwierigkeiten, Ungewissheiten. Da gibt es so vieles. Ich kann wirklich Gott bitten, Herr, zeig mir doch jetzt Schritt für Schritt einfach auf dem Weg, was dein Wille für meine Zukunft auch ist, für meine Zukunftsfragen. Ich kann morgens drum bitten, Herr, zeig mir, was an diesem Tag dran ist, schenk mir Weisheit für mein Leben. Zeig mir, was ich heute für Entscheidungen zu treffen habe und was die richtigen Entscheidungen sind. Und dann kann ich jeweils auch in der Situation, wenn ich gefordert bin, still oder laut auch beten, Herr, ich habe jetzt gerade überhaupt keinen Plan, ich bin gerade in einem Gespräch mit Kollegen und irgendwie laufen Dinge völlig schief. Herr, du kannst jetzt wirklich da mir Weisheit schenken, gib mir das Richtige jetzt ein, dass ich jetzt im Augenblick das Richtige sagen kann. So verschiedene Möglichkeiten, einfach Gott auch mit einzubeziehen, in den Tagesablauf, so in seine Lebensplanung. Einfach ihm vertrauen, dass er gute Ahnung hat und auch ihn darum dann bitten. Und mit diesen Gebeten flechte ich dann so gewissermaßen ja Gottes Weisheit und seinen Beistand zusammen mit meinem Verstand. Also ich habe da nochmal so eine Schnur mitgebracht, ein bisschen klein vielleicht, aber vielleicht kann man das etwas erkennen. Das ist eine gelbe Schnur, aber mit so schwarzen Dingern drin, eine Flechtschnur. Beides ist zusammengeknüpft. Es geht nur zusammen, beides. Also man kann es auch schlecht voneinander trennen, dann wird die ganze Schnur kaputt gehen. Und das ist so für mich auch ein kleines Bild dafür, wie so Vernunft und Vernunft plus, also wirklich Gottes Beistand, Gottes Vertrauen auch zusammengehen. Es ist nicht unbedingt ein Widerstand, sondern es ist dicht ineinander verwoben. Es ist nicht statisch zu sehen, ich gehe jetzt nur vernünftig vor oder ich gehe jetzt nur im Vertrauen auf Gott vor, sondern es mischt sich ständig. Es geht immer wieder mal, dann kommt das Vertrauen, dann kommt wieder der Verstand. Und es bewegt sich, würde ich so sagen, fast ja zirkulär, diese ganze Sache mit Verstand und Vertrauen. Also ich beziehe Gott in meine Überlegungen mit ein. Nicht als eine Notlösung, das ist jetzt auch wieder falsch verstanden, dass ich so weit kämpfe und strampel, bis ich nicht mehr kann. Das kenne ich auch aus meinem Leben, das geht sehr häufig so. Und nur dann Gott so als Notnagel, ach ja, richtig, den gibt's ja auch noch. Also ihn wirklich mit einzubeziehen. Und dann ist die Frage, wie kann ich erkennen, wie er mich führen möchte? Also ich beziehe ihn mit ein, rechne damit, dass er mir Dinge zeigt, aber wie kann ich das jetzt erkennen? Da gibt es Möglichkeit zum Beispiel Bibel lesen. Grundsätzlich ist der Wille Gottes zu vielen Lebensthemen in der Bibel festgehalten. Man muss es nur lesen. Auch, dass ich zum Beispiel überhaupt jetzt die Bibel verwende, um die Predigt auch vorzubereiten, auf so einer gewissen Metaebene, zeigt ja, die Bibel hat was zu sagen zum Thema Weisheit, zum Thema Verstand. Und so gibt es viele Themen, so gibt es zu Ehe, so gibt es zu Partnerschaft, zu Arbeit, zu Verhältnis, Stellung, Staat, wie gehe ich in Militärfragen um. Ganz viele Fragen lösen sich, wenn ich mich einfach intensiv mit der Bibel auch beschäftige. Mir geht es dann so, dass wenn ich beim Bibellesen bin oder Bibel lese, dann halt so Andachtsbüchern, dass mich dann immer wieder auch bestimmte Aussagen, bestimmte Bibelverse richtig anspringen. Also wo ich dann so innerlich so eine feste Überzeugung dann bekomme, ja, das ist wirklich Gott, der mich jetzt gerade durch diesen Vers anspricht. Also wo dann die Bibel für mich lebendig wird. Das ist so eine Möglichkeit, wie ich erkennen kann, wie Gott mich führt. Ich lese in der Bibel und dann werden mir Dinge klar. Aber wie ist das jetzt bei den Dingen, die sich jetzt nicht ausdrücklich in der Bibel befinden? Weiß nicht, steht jetzt zum Beispiel nichts über Rauchen drin. So, ja. Rauchen, das kam irgendwann erst später. Und so gibt viele Fragen, die jetzt nicht so, wo man so ganz leicht sagen kann, schlag doch mal die Bibel auf und dann wirst du die Antwort drin finden. Dann kann ich die Bibel aufschlagen und dann finde ich aber zum Beispiel den Rat darin, auch in Sprüche 15, Vers 22, die Pläne werden zunichte, wo man nicht miteinander berät. Wo aber viele Ratgeber sind, gelingen sie. Oder Pläne kommen zum Ziel, wenn man sich recht berät. Und Krieg soll man mit Vernunft führen. Also hier sind wir dann jetzt wieder bei dem, was ich anfangs auch sagte, als ich bei dem Thema Pflanzen dann so das bisschen deutlich gemacht habe. Wenn ich mich mit dem Thema beschäftige, irgendwas ist mir unklar, dann suche ich Rat auch bei anderen. Dann kann ich nicht einfach sagen, ach, in der Bibel, da finde ich ja nichts drin und dann kann ich ja machen, was ich will, sondern dann sind wir daran gewiesen, auch uns mit anderen zu beratschlagen, Rat zu suchen, vielleicht auch mal zu lesen, was andere schlaue Leute über das Thema geschrieben haben. Ich kann Seminare besuchen, ich kann Menschen befragen. Also wir können unseren Verstand wieder gebrauchen, um auch in der Frage weiterzukommen. Sogar eine Anweisung der Bibel. Doch woher weiß ich jetzt, was jetzt die richtigen Bücher sind? Was sind jetzt die richtigen Ratgeber? Da gibt es ja auch ganz viele. Und das ist ein teilweise unübersichtlicher Markt von Möglichkeiten. Und da könnte ich jetzt ja sagen, ach, das ist ja viel zu kompliziert, da wirklich das Richtige rauszufinden und wer ist jetzt schon wirklich vertrauenswürdig. Dann gibt es das Reden durch Umstände. Gott kann durch bestimmte Umstände auch reden. Er macht zum Beispiel Türen auf oder Türen zu im Leben. Paulus erlebte dies mehrfach im positiven wie im negativen Sinne, wo Gott einfach ihm so ganz deutlich vor Augen stellt, du gehst jetzt nicht nach Kleinasien, um da zu missionieren, sondern mach was anderes. Also wo das wirklich so ganz hautnah war, wo Widerstände gekommen sind und Paulus hat dadurch erkennen dürfen, das war jetzt eine verschlossene Tür, das war jetzt Reden Gottes. Und so kann es auch sein, eine verschlossene Tür, zum Beispiel bei einem Vorstellungsgespräch, Bewerbungsgespräch, bekommt man eine Absage. Kann eine verschlossene Tür sein. Oder jetzt, wenn eine Freundschaft, eine Partnerschaft in die Brüche geht, kann auch eine Tür Gottes sein, ein Hinweis. Es ist wieder ganz schwierig jetzt so, da gibt es nicht Patentrezepte, auf jeden Fall immer da mit geschlossenen und offenen Türen zu arbeiten. Aber das kann auch ein Hinweis, eine Art des Reden Gottes sein. Dass ich einfach über Widerstände oder merke, etwas läuft besonders gut, auch ein Reden Gottes erkennen kann. Das kann man hier auch wieder fragen, ja, wie erkenne ich denn jetzt, was sind denn jetzt offene oder geschlossene Türen? Wo muss ich jetzt wirklich durchgehen oder wo bilde ich mir das jetzt wieder nur ein? Ja, man kann sich ja auch was vormachen und nicht alles das, was super flutscht, ist unbedingt ein ausgerechnet Gottes Wille. Hier sind wir dann wieder auf Gottes guten Geist angewiesen. Also Gott hat da so mehrere Netze und doppelte Böden, dass wir nicht sagen können, ach, ich weiß ja überhaupt nicht Bescheid, wie ich irgendwie mich in der einen oder anderen Situation verhalten kann. Da ist dann das große Privileg, was wir als Jünger Jesu haben, dass wir seinen Geist besitzen und er uns in alle Wahrheit leiten wird und uns auch mit guten Ratschlägen versorgen möchte, wenn wir aus menschlicher Sicht auch überhaupt nichts mehr sagen können. Und Gott kann hier jetzt zum Beispiel ganz direkt auch dann im Gebet oder auch im Lobpreis, wenn ich mich mit ihm beschäftige, Dinge klar werden lassen, dass ich jetzt eine Erkenntnis bekomme, eine ganz bestimmte. Ich bete und bringe eine Frage vor Gott und mir ist das schon so passiert, im gleichen Augenblick, wo ich das schon formuliert habe, wird mir plötzlich, ach, genau, das ist es jetzt. Also so wirklich so ein Aha-Erlebnis auch im Gebet und das ist dann auch Reden Gottes. Und wenn ich mir dann immer noch unsicher bin, ob das jetzt ja wirklich Reden Gottes ist, ob es das wirklich ist, was er möchte, dann kommt jetzt wieder diese Spiralgeschichte, dann kann ich wieder andere Leute mal fragen, ihnen meinen Eindruck schildern, kann sie fragen, was denkst du darüber, dann kann ich wieder nachlesen, wieder drüber beten und mich auch so dann letztlich der Antwort einer Frage dann nähern. Wie komme ich also jetzt nochmal abschließend zu weisen Entscheidungen in meinem Leben? Gott hat uns einen Verstand gegeben. Den sollen wir auch benutzen. Dann kann man Bücher nutzen, Seminare, Ratschläge anderer und auch durch eigene Erfahrung immer wieder lernen. Dies alles ist dann eingerahmt oder wie in der Schnur eingeflochten in die Weisheit Gottes, indem ich dann einfach auch damit rechne und Gott mit einbeziehe. Gott täglich oder auf die Zukunft gerichtet einfach darum bitte, dass er mir die Weisheit gibt bei bestimmten Fragestellungen und Entscheidungen. Und da wirklich auch erwarte, vertrauensvoll erwarte, dass er einen guten Weg mit mir gehen möchte. Und dann werden wir Antworten für unser Leben finden und Gottes Reden auf verschiedene Weise vielleicht hören. Durch das Lesen der Bibel, durch Ratschläge anderer, durch das Erkennen von offenen oder auch geschlossenen Türen, durch den Heiligen Geist, der uns unter anderem im Gebet eine feste Gewissheit in unser Herz geben möchte. Also ich wünsche euch und mir, dass wir uns immer besser daran einüben, wie wir mit bestimmten Fragestellungen im Leben umzugehen haben und dann letztlich die Weisheit für Entscheidungen bekommen, die wir so dringend notwendig haben. Gott sei mit uns. Amen.